Vielen Dank. Ja, Stefan, das war natürlich ein schlechtes Stichwort für mich. Mit den Ökonomen ist lange nichts anzufangen. Aber man kann es natürlich auch nicht ganz von der Hand weisen. Es ist, und ich teile ja die gleichen Erlebnisse wie du, dass wir häufig gegen Windmühlen gekämpft haben, auch in dieser Krise, weil zu Beginn der Krise eigentlich keinem klar war, wie man eine solche Krise bekämpft. Und mit den Rezepten des Mainstreams wäre eine solche Geschichte nicht tatsächlich nicht erreicht worden. Und wir haben aber in der Krise genau das erlebt, was du beschrieben hast. Wir haben erlebt, dass es zu einem Politikwechsel kommen kann, wenn die harten Ereignisse die Politik dazu zwingen. Und Contrecoeur, und das war parteiübergreifend, Contrecoeur hat die Politik damals Lösungen beschlossen, die mit dem Mainstream eigentlich nicht vereinbar waren. Und der Erfolg, den gerade jetzt Deutschland feiert, ist eigentlich ein Erfolg des Abkehrs vom Mainstream, auch wenn er verbal völlig anders begründet wird. Und insofern lässt sich dieses Schema auch auf die Euroraumkrise übertragen. Es ist schon vieles gesagt worden über die Ursachen. Herr Henkel hat manchmal gesagt, er hätte sich selber nicht mehr hören können, wenn er zum 150. Mal die eigenen Thesen wiederholt hätte. Mir geht es manchmal auch so, muss ich gestehen. Aber was richtig ist, kann man vielleicht auch nicht oft genug sagen. Und deshalb möchte ich schon noch mal auf den Kern der Krise kommen, weil es ganz entscheidend ist, dass man diesen Kern erkennt. Nur dann wird man sich auf den richtigen Lösungspfad bewegen und sich nicht in billiger Vorkrisenrhetorik verlieren. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, was es eigentlich heißt, das ist ein Staatsbankrott zu machen. Es gibt ja Beispiele für Staatsbankrott. Das wäre nicht das erste Mal, wenn Griechenland einen Staatsbankrott erklären würde. Ich möchte es Ihnen am Beispiel Argentiniens zeigen und daraus Lehren ziehen und daraus auch Schlussfolgerungen ziehen für den Euroraum. Es ist schon gesagt worden, deshalb ganz kurz, die Euroraumkrise ist im Kern eine Leistungsbilanzkrise. Und zwar der Leistungsbilanzen innerhalb des Euroraums, die sich im Laufe der Zeit in immer größere Ungleichgewichtssituationen ins Defizit wie ins Positive hineingeschaukelt haben. Das ist ein Problem gewesen, was viele schon, Heiner Flassbeck hat darauf hingewiesen, schon viel früher diskutiert haben. Auch unser Institut hat 2005 den allerersten Bericht, den es geschrieben hat, diesem Thema gewidmet, weil das der Punkt war, der uns am meisten Sorgen bereitet hat und wo wir auch ehrlicherweise gesagt haben, wir haben keine Lösung für diese Sorgen innerhalb des Euroraums. Und dass diese Krise dann in der Finanzkrise, unter dem Stresstest der Finanzkrise, tatsächlich zum Tragen kam, konnten wir nicht voraussehen, aber es ist leider passiert. Und was ist dieser Kern? Fangen wir wirklich mal wieder ganz von vorne an. Wie passiert denn Außenhandel nach dem Lehrbuch? Da gibt es Exporte und aus den Exporten entstehen Mehrwert, Erlösung, Wertschöpfung, die in Gewinne und Löhne aufgeteilt wird. Aus diesen Gewinnen und Löhnen speisen sich Investitionen, Ersparnis und Konsum im Inland, die sich wechselseitig auch noch beeinflussen. Und aus diesen wiederum, vor allen Dingen aus dem Konsum und teilweise auch aus den Investitionen, kommen Güterimporte zustande oder eben Kapitalexporte, wenn Auslandsinvestitionen getätigt werden. Das heißt, hier entsteht Wertschöpfung, sie entsteht im Inland und sie wird teilweise eben auch wieder ins Ausland weitergegeben. Wenn man nach dem Lehrbuch geht, ist ein Gleichgewicht genau dann erreicht, wenn der Außenhandelssaldo der Güterproduktion und auch die Kapitalbilanz, die so eine Gegenposition ist, in etwa im Gleichgewicht beinahe null ist. Die kann mal positiv sein, aus konjunkturellen Gründen mal negativ, das kann schwanken. Aber es gibt auf keinen Fall einen Trend in die eine oder in die andere Richtung. Dies ist ein Schwanken etwa um die Nulllinie herum. Dadurch entstehen wechselseitige Vorteile. Das ist ja auch der Grund, warum wir für Freihandel sind und gegen Protektionismus. Weil in allen Ländern eine gleichgewichtige Wertschöpfung kommt, die durch die Spezialisierung in den einzelnen Ländern entsteht und durch den Wettbewerb zwischen den Unternehmen in diesen Ländern. Nun schauen wir uns an, wie wir das aus deutscher Sicht gemacht haben. Ich habe die Exporte etwas größer gemalt, weil wir natürlich etwas mehr exportiert haben. Das ist aber ja noch nicht schlimm. Dann kann man ja auch mehr verteilen. Nun, das Problem fängt schon da an, dass wir bei der Verteilung dieser Exporterlöse nicht ganz gleichgewichtig vorgegangen sind. Wir haben es eben schon gesehen. Es hat einen starken Anstieg der Gewinnquote gegeben hierdurch, während eine sinkende Lohnquote war. Deshalb habe ich hier das Ganze etwas unterschiedlicher Größenordnung dargestellt. Es war eben nicht die Lehrbuchversion die hier abgespult wurde, sondern wir haben einen Großteil, auch diese Erlöse, ist in die Gewinne gegangen und die Löhne sind hinterhergelaufen. Natürlich hat das zunächst mal prinzipiell die gleichen Wirkungen im Inland, aber es ist klar, dass aus Gewinn- und Vermögenseinkommen sich schon eine andere Verteilung auch bei der Verwendung und bei der Verteilung dieser Erlöse ergibt. Es ist klar, dass beispielsweise die Sparquote von Gewinn- und Vermögenseinkommen deutlich höher ist als die von Arbeitseinkommen. Das heißt, wir haben in Deutschland deshalb einen hohen Anstieg der Sparquote gehabt, weil diese Verteilung so war, wie sie sich hier dargestellt hat. Und diese Ersparnis, das heißt, Deutschland hat eine relativ hohe Ersparnis gehabt und eine relativ hohe Sparquote und einen relativ schwachen Konsum. Wir haben es eben auch schon gehört, wenn man die Löhne nur so schwach steigen lässt, darf man nicht erwarten, dass man eine dynamische Binnennachfrage bekommt. Und es ist auch klar, dass dann die Importe relativ schwach ausfallen, wenn die Binnennachfrage so schwach ausfällt. Und es ist auch klar, dass damit Kapitalüberschüsse entstehen, die Anlage suchen irgendwo in der Welt. Und das heißt, wir haben einen starken Kapitalexport gehabt. Das heißt, Deutschland, und das ist ja eben in Zahlen schon öfters demonstriert worden, hat immer einen positiven Außenhandelssaldo gehabt im Hinblick auf den Güterhandel und eine negative Kapitalbilanz, was die Kapitalentwicklung angeht. Herr Sinn hat das so bis 2009, sollte ich sagen, so interpretiert, dass die Geißel der hohen Löhne das deutsche Kapital aus dem Land getrieben hat und in Investitionen ins Ausland getrieben hat und wir haben dadurch auch unsere Beschäftigungsprobleme geerntet. Die sogenannte Bazarökonomie. Dabei natürlich völlig vernachlässigt, dass wir immer einen positiven Güterhandelssaldo hatten. Das heißt, offensichtlich gab es doch eine Menge Menschen in der Welt, die unsere Produkte nachgefragt haben. Und er vernachlässigte auch, dass die ständige Lohnzurückhaltung eigentlich die Situation hätte verbessern müssen, wo sie sich in Wahrheit aber ständig verschlechtert hat. Das ist schon mal eigentlich nicht mit der Theorie vereinbar. Nun, Herr Sinn, das sollte man der Fairness halber sagen, hat seine Meinung geändert mittlerweile. In seinem neuesten Buch sagt er, es war nicht die Geißel der hohen deutschen Löhne, die, wie beschreibt das immer, das frische deutsche Sparkapital ins Ausland getrieben haben, sondern es waren diese illusionären Renditeversprechen, zum Beispiel der Iren, die das deutsche Kapital ins Ausland gelockt haben. Und dort hat es dann sozusagen illusionäre Anlage gesucht und das ist jetzt bestraft worden. Eine interessante Kehrtwendung, würde ich sagen, die Hoffnung auf Besserung zumindest keimen lässt. Aber das ist eben auch an diesen Fakten zerbrochen, dass eigentlich der deutsche Ausland sehr gut erklärt werden kann mit der Lohnzurückhaltung, der Verteilung im Inland und der daraus entstehenden Ungleichgewichte. Und was sich dann ergibt, wir haben es auch schon gesehen, ist eben eine permanente Inflationsdifferenz, wo Deutschland ständig unterhalb des Euroraums im Durchschnitt liegt und andere Länder eben immer drüber liegen. Und das heißt im Klartext, Deutschland hat ständig real abgewertet, andere Länder haben ständig real aufgewertet. Und das führt dann eben zu den entsprechenden Leistungsbilanzentwicklungen. Und man sieht es auch hier, und das ist ja kein Zufall, dass mit der Euro-Einführung der deutsche Leistungsbilanzüberschuss in Höhen explodiert ist, die er vorher nicht kannte. Wir haben es auch schon gehört, es ist vorher schon einmal passiert, aber es gab dann immer wieder Korrekturen. Und das Argument, was jetzt häufig verwendet wird, ich habe es gerade heute noch in einem Diskussionspapier der Kollegen aus Kiel gelesen, ja, aber die deutschen Lohnstückkosten, die deutsche Wettbewerbsfähigkeit war so niedrig, sie musste erhöht werden durch diese Lohnzurückhaltung, damit wir eine Niveaukonvergenz haben. Abgesehen davon, was Heiner Flassbeck sagt, das Argument ist schon deshalb falsch, weil die ganzen Niveauunterschiede durch die Einführung des Euros ja eingeebnet wurden. Wir haben ja eine Währungsumstellung gehabt, wo jedes Land mit einem unterschiedlichen Wechselkurs hineingegangen ist, der sich ja auch nicht rein zufällig bestimmt hat, sondern der vorher im Übrigen ein Marktergebnis war, der festgelegt war, der über Jahre auch konstant gehalten wurde und zudem ist umgestellt worden. Deshalb ist es immer richtig, auch 1999 den Zeitpunkt der Euro-Einführung als Referenz zu nehmen und zu schauen, was dann ab dann passierte. Und was ab dann passierte, sieht man hier. Deutschland hat massive Leistungsbilanzüberschüsse entwickelt. Logischerweise mussten andere Länder massive Defizite bilden. Und das Problem dabei kennen wir nun alle. Irgendwann geraten die Defizitländer an die Grenze ihrer Kreditwürdigkeit. Es ist schwer vorherzusagen. Und wenn man das jahrelang vorhergesagt hat, gerät man natürlich auch irgendwann in ein Glaubwürdigkeitsproblem. Aber der Punkt ist, es ist trotzdem so. Und in einer Zeit wie der Finanzkrise, wo alle Anlagen unter Stress stehen, wo die Märkte nervös sind, dann ist natürlich die Unsicherheit, die fundamentale Unsicherheit der Finanzmärkte, ist eben sehr groß und dann schaut man sich halt um, wo könnten Probleme liegen. Und die Probleme liegen dann vor allen Dingen bei den Ländern, die sich ständig im Ausland immer mehr verschulden, also die mit anderen Worten Leistungsbilanzdefizite gebildet haben. Und das sind eben die Kandidaten, über die wir heute reden. Und was passiert dann? Die Länder, die mit einer positiven Leistungsbilanz agieren, haben natürlich eine hohe positive Nettoauslandsposition. Die Länder mit einer negativen haben eine negative. Und wenn dies unter Druck gerät, dann passen sich die eben an. Die eine verschwindet und die andere geht runter. Es wird abgewertet. Das Vermögen wird abgewertet der Länder, die gläubiger sind. Und damit verschwinden natürlich auch die Schulden, weil sie nichts mehr wert sind. Man kann es auch als Bruttoauslandsposition darstellen. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten, wie diese sich anpassen. Entweder durch Wachstum, dann können beide wachsen, aber die Länder mit einer negativen Leistungsbilanz müssten stärker wachsen. Das wäre die eine Lösung, im Grunde genommen der Königsweg. Es kann aber auch anders gehen, durch Schrumpfung. Und damit verbunden ist immer eine massive Abwertung von akkumuliertem Vermögen im Ausland, auch von dem Land, das Leistungsbilanzüberschüsse hatte. Das heißt, wir können nicht trennen, hier die Krisenländer, die ständig über ihre Verhältnisse gelebt haben, und dort jene Länder, die den Gürtel ständig enger geschnallt haben, die sich das abgespart haben und die sich immer wohlverhalten haben. Da hat Frau Merkel ja recht. Wenn wir jetzt in der Situation sind, dann sind wir in der Situation, dass wir auch von einem Bankrott Griechenlands einfach deshalb negativ betroffen wären, weil unsere Vermögenswerte, die wir mit den Griechen haben und die wir indirekt vielleicht mit den Griechen haben, weil andere Länder dort Vermögenswerte haben, die dann auch abgewertet werden müssen. Und das betrifft dann uns auch wieder, weil die dann einfach verschwinden und nicht mehr da sind. Das ist sozusagen, das sind zwei kommunizierende Röhren, die nicht trennbar sind. Und deshalb ist diese Grenze, die hier häufig gezogen wird, völlig verfehlt. Also, wir haben die Alternative, Wachstum oder Staatsbankrott. Und das ist natürlich eine rhetorische Frage. Aber ich glaube, man muss es schon mal klar sagen, dass wir entweder die Alternative haben, wir wachsen aus dieser Situation heraus, beide, die einen schneller, die anderen weniger, oder aber wir gehen in einen Staatsbankrott. Und dann schauen wir uns doch mal an, was mit Argentinien war. Schauen wir uns mal die Staatsschuldenquote Argentiniens an. Die Ende der 90er Jahre hatte Argentinien seine Währung an den Dollar gekoppelt, teilweise aufgegeben. Und es war das Zeitalter, wo allseits, der IMF teilweise ja, teilweise dann die Dollarisierung empfohlen wurde, um hohe Inflationsraten zu bekämpfen. Das war das Ziel. Und man sieht, in Zeiten der Inflation war die Staatsschuldenquote in Argentinien gar nicht mal so hoch. In dem Moment, wo die Währungsfestbindung war, explodierte sie auf gut 160% des BIPs. Also eine Situation, die uns in Europa bekannt vorkommt. Was aber Argentinien hatte, genau das Gleiche, was Griechenland und was Spanien und was Irland haben, nämlich eine deutlich negative Leistungsbilanz. Und wir sehen hier, dass 2001 hier eine Kehrtwende stattgefunden hat, eine Trendwende. Und das ist eben genau die Trendwende zu Zeiten des Staatsbankrotts. Wir sehen auch, dass Argentinien in den 90er Jahren zunächst ein sehr positives Wachstum hatte, das aber im Zuge dieser Währungsbindung, im Zuge dieser ständigen Deflationstendenz deutlich bis zu minus 10% hinunterging. Zu Zeiten des Staatsbankrotts schrumpfte die argentinische Wirtschaft um 10%. Um 10%. Das ist ein dramatischer Wert, eine tiefe Depression. Das ist ja mit normalen konjunkturellen Maßstäben überhaupt nicht mehr zu fassen. Arbeitslosenquote um die 20%. Und was ist dann passiert? Man hat die Währungsbindung aufgegeben. Man hat den Peso abwerten lassen von einer Dollarparität auf 1 zu 4. Also man hat, wie es eben ausgerechnet wird, geviertelt. Naja, das ist jetzt Peso-Dollar. Und das heißt, wird eine massive, und zwar nicht stetige Abwertung, sondern massive, plötzliche, dramatische Abwertung. Wenn wir das auf Griechenland übertragen, dann wäre das etwa das Bild, was man hier erzeugen müsste. Es geht ja in ähnliche Richtung mit der Staatsschuldenquote und den Leistungsbilanzdefiziten. Also eine massive Viertelung des Wertes der griechischen Währung, die dann aus dem Euro austreten würde sozusagen, und der Südeuro oder wie immer man das nennen will, müsste ein Viertel des Wertes des Nordeuros haben. Es ist völlig klar, dann muss man noch eine Frage entscheiden, bitteschön. Was ist mit den Schulden, die Griechenland bisher hat? Sind die in Nordeuro oder in Südeuro? Das ist eine interessante Wahl. Sind sie in Südeuro, dann dürfen die deutschen Gläubiger und die anderen Gläubiger erst einmal ein Viertel ihres Wertes, also drei Viertel des Wertes, abschreiben. Ja? Drei Viertel. Ich möchte mal sehen, was dann passiert. Das sind nicht nur Banken übrigens, es geht hier um griechische Staatsanleihen im Wesentlichen. Das sind Lebensversicherungen, das sind Pensionssicherungen, das sind unsere Renten im Grunde genommen, die wir damit erwirtschaften wollten. Die Alternative wäre, die bleiben in Nordeuro, verlieren dann erstmal keinen Wert. Aber es ist ja völlig klar, und das ist ja auch der Fall, was in Argentinien passiert ist, diese Schulden sind von dem dann währungspolitischen Ausland Griechenland nicht mehr zu bedienen. Und dann wird es genau den Schnitt geben, den Argentinien auch machen musste. Die sind damals auf 70% bei denen zurückgegangen, die das freiwillig gemacht haben, und den anderen haben gar nichts gekriegt. Also man hat die Wahl zwischen Pest und Cholera in dem Fall. Und wir können jetzt lange darüber diskutieren, welche Krankheit wir wählen. Und danach übrigens hat sich Argentinien wieder erholt. Natürlich haben die Kapitalmärkte das Verhalten Argentiniens, einfach diesen Schuldenschnitt zu machen, erstmal bestraft durch extrem hohe Risikoaufschläge hier auf die US-Anleihen. Aber danach ging das wieder zurück. Und das ist eben der Grund, dass damit auch ein Turnaround in der Leistungsbilanz erreicht wurde, die damit sozusagen Argentinien ermöglichte, jetzt wieder seine Nettoauslandsposition zu verbessern. Das hat die Kreditmärkte überzeugt, und in dem Moment verschwanden dann auch die Risikoaufschläge. Was sind die Lehren für den Euroraum? Nun, es ist völlig klar, dass wir zunächst einmal den Euroraum als eine Gesamtwirtschaft verstehen müssen. Das ist eigentlich das intellektuelle Grundproblem, was wir bei all den Vorschlägen, die hier im Schwange sind, immer noch haben. Wir gucken hier Deutschland, da Griechenland und sehen das als getrennte Wirtschaften an, teilweise auch in Analogie zur Unternehmenskonkurrenz. Diese Wirtschaften stehen miteinander als Staaten, wohlgemerkt, Unternehmen ist ja klar, aber als Staaten im Wettbewerb. Und es geht darum, dass wir besser sind als die, als Staat. Und dabei wird eines vernachlässigt. In einer Währungsunion sind alle Länder nicht nur auf ein gemeinsames Inflationsziel verpflichtet, sie sind eben eine Wirtschaft. Und man kann es nicht trennen. Und das habe ich ja eben genau an diesem Gläubiger-Schuldner-Verhältnis auch aufgezeigt. Es ist nicht trennbar. Und wir müssen eine gesamteuropäische Politik hier machen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Auf kurze Sicht heißt das, die Abwertung, die hier für Argentinien war und die ähnlich für Griechenland sein müsste, ist kurzfristig nicht zu erreichen. Das ist der Grund, sagen wir mal, warum im ersten Block dieses heutigen Tages ja auch sehr viel Pessimismus war. Herr Henkel, sagt, da gibt es keinen Ausweg, die müssen raus sozusagen. Das ist der einzige Ausweg. Das ist schmerzhaft, aber sie müssen raus. Heiner Flassbeck sagt, wenn wir jetzt nicht 10, 12 Jahre reale Aufwertung haben in Deutschland, zerbricht es auch. Man muss akzeptieren, in der Tat, und da haben beide recht, schnell genug wird die Abwertung nicht gehen. Das würde ich auch für illusionär halten, dies zu sagen. Diese Abwertungsoption ist innerhalb der Europäischen Währungsunion nicht möglich. Mein Vorschlag wäre, die Lohnanpassung muss in diese Richtung gehen, das ist schon richtig, aber wir müssen sie unterstützen. Und sie muss über die Fiskalpolitik unterstützt werden. Und das ist auch die Politik, die allein verantwortlich dafür gemacht werden kann. Das heißt, gerade jene Überschussländer sehe ich jetzt in der Pflicht, eine expansivere Fiskalpolitik zu betreiben, um auch die Wirtschaft im Euroraum unter Dampf zu halten, damit wir ein Umfeld schaffen, wo auch durch eine gute Konjunktur diese Krisenländer ihre Exporte steigern können, um den Turnaround in der Leistungsbilanz schneller zu schaffen als in 10 bis 12 Jahren. Wir müssen schneller schaffen, denn diese Zeit ist in der Tat nicht durchhaltbar. Das bedeutet auch, um die Märkte zu beruhigen, denn eine ganz entscheidende Größe wird sein, ob die Schulden zu bedienen ist, Stefan Schulmeister hat es gesagt, ist, wie hoch die Zinsen sein werden. Und das heißt, die Zinsen werden aber nur runtergehen, wenn wir die Märkte beruhigen können. Die können wir nur beruhigen, wenn wir die bestehenden Staatsschulden im Grunde genommen garantieren. Das kann man eben durch den Euro-Rettungsfonds machen, so wie es jetzt auch intendiert ist, der sich durch Euro-Bonds finanzieren kann. Ich habe übrigens keine große Sorgen, dass damit für uns die Zinsen sehr stark steigen werden. Es wird diese Untersteigerung des deutschen Zinssatzes, die sich daraus ergeben, dass Kapital aus griechischen Anleihen in deutsche Staatsanleihen flieht, das wird sich sicherlich korrigieren. Aber es wird nicht der Durchschnittszins des Euroraums kommen unter Einschluss der Krisenländer, sondern dann wird sich eine neue Sicherheit ergeben, in dem alle Länder dies garantieren, und die wird zu sehr geringen Risikoaufschlägen führen, wenn überhaupt keine Risikoaufschläge mehr sind im Vergleich zu deutschen. Und das heißt, es wird unterhalb des Durchschnittszinssatzes, wird dieser Zinssatz liegen. Und da kommen schon die 3%, denen werden wir sicherlich sehr nahe kommen. Wenn wir dann, die Refinanzierung kann dann immer zu 60% des BIPs auch unbedingt weiter gemacht werden. Das ist der Vorschlag von Bruegel im Grunde genommen. Und damit senken wir ja schon die Staatsschuldenquote auf ein Maß herunter, das die Märkte extrem beruhigen wird. Die Reform, aber auf längere Sicht müssen wir natürlich institutionelle Lehren ziehen. Denn wir müssen ja eines anerkennen. Herr Henkel hat am Anfang von Fehlern gesprochen. Ja, es sind gravierende Fehler gemacht worden. Denn auf diese Leistungsbilanzkrisen ist der Euroraum nicht vorbereitet gewesen, institutionell. Die war nicht vorgesehen. Das konnte man sich auch nicht vorstellen. Man hat am Anfang gedacht, wenn es solche Inflationsunterschiede gibt, korrigiert sich das von selber. Die Länder, die eine niedrige Inflationsrate haben, werden besonders erfolgreich sein, dann ist die Konjunktur dort besser und dann steigen dann die Löhne schneller und die Preise steigen dann auch wieder schneller, so korrigiert sich das auf Dauer von selber. Ist es aber nicht passiert, muss man ja feststellen. In Deutschland sind die Löhne am Anfang zurückgeblieben, aber sie haben sich dann eben nicht beschleunigt. Und in anderen Ländern sind sie eben auch fortwährend beschleunigt gestiegen. Und dabei muss man übrigens auch der Fairness halber sagen, es ist falsch, auch in diesen Ländern, die ständig real aufgewertet haben, das alles auf die Lohnpolitik zurückzuführen. Die Löhne sind mitgezogen mit der Inflationsrate. Aber es gab dort in diesen Ländern ja teilweise massive Blasenentwicklungen, wie in Spanien und Irland, wo es ja auch eine gewinngetriebene Inflation gab. Und nicht nur eine lohngetriebene Inflation, sondern eine gewinngetriebene Inflation. Und deshalb sollte man das mit ins Bild nehmen, wenn man hier über Anpassung redet. Man wird also auf längere Sicht nicht davon herumkommen, dass man den Stabilitäts- und Wachstumspakt mit Blick auf Leistungsbilanzdefizite reformiert. Denn die müssen mit ins Bild, wenn wir eine gemeinsame Währungsunion haben dürfen, in Zukunft solche Leistungsbilanzungleichgewichte eben nicht mehr entstehen. Dazu gehört eben eine Beobachtung des Ganzen, eine Prävention und dann, wenn die Krise trotzdem kommen sollte, auch sicherlich Maßnahmen dagegen. Das heißt, ich bin auch für die Einrichtung auf Dauer eines Europäischen Währungsfonds in Analogie zum IMF, der genau dies tut, was der IMF auch tut, in Form bei Leistungsbilanzkrisen, nur eben beschränkt auf Innereuropa, dort vorab warnt, dann Vorschläge macht. Für mich gehört auch die Regulierung der Finanzmärkte ins Bild, nicht nur aus den systemischen Gründen, sondern eben weil diese Leistungsbilanzdefizite in diesen Ländern ja eben nicht nur durch Staatsverschuldung entstanden sind. Das ist auch so eine einseitige Sichtweise. In Griechenland ist es ja der Fall, das ist richtig. Aber was war denn in Spanien? Was war denn in Irland? Dort waren Überschüsse da. Die haben eine deutlich niedrige Staatsschuldenquote gehabt als Deutschland. Das heißt, Leistungsbilanzkrisen können auch durch private Überschuldung entstehen. Das kann man ja als Ursache nicht von vornherein ausblenden, sondern man muss es mit ins Bild nehmen. Und da steckt in der privaten Überschuldung ja diese Blasenbildung mit drin. Das heißt, die Regulierung der Finanzmärkte, die dieses Risikoverhalten bestraft, gehört hier unbedingt mit ins Bild. Und natürlich ist der Fall theoretisch denkbar, dass ein Land sich permanent gegen diese Regeln verstößt. Aber dann sollte man nicht über Ausschluss reden, dann sollte man nicht über Strafen reden, dann sollte man einfach sagen, dann gibt es eben die Garantien aus dem Währungsfonds nicht und dann wird die Strafe so schnell folgen, dass das Land die Verstöße dann nicht mehr macht. Und man muss ganz klar sagen, jetzt vor dem Hintergrund dessen, was am Wochenende diskutiert wurde, Frau Merkel hat auf der einen Seite richtigerweise den Rettungsfonds ausgeweitet und damit einen gewissen Beitrag dazu geleistet, dass sich die Märkte auch beruhigen. Auf der anderen Seite, die Rhetorik des Wettbewerbspakts zeigt, dass sie die Grundlagen entweder nicht verstanden hat oder nicht verstehen wollte aus innenpolitischen Gründen, dass nämlich alle sozusagen auf das deutsche Niveau anpassen müssen, das wäre falsch, das haben wir schon gehört, das würde eine ständige Deflationstendenz begründen. Das kann gar nicht funktionieren, weil dann Deutschland sozusagen den Abstand hält. Dies kann ja keine vernünftige Lösung sein. Und dieser Wettbewerbspakt ist aber auch tot. Wenn Sie den durchlesen, steht hinter jeder Forderung, die dort steht, nach Einführung einer Schuldenbremse, nach Lohnzurückhaltung in den Ländern steht, natürlich unter Wahrung der nationalen Souveränität und unter Wahrung der Tarifautonomie in den einzelnen Ländern. Das ist nichts anderes als die Klausel, es passiert nicht. Und wahrscheinlich ist es allein die innenpolitische Verkaufe, die hier eine Rolle gespielt hat, hoffe ich. Insofern möchte ich etwas optimistisch schließen. Es ist ein harter Weg, der hier eingegangen ist, aber der Prozess der Annäherung an die Realität ist in vollem Gange. Die Rhetorik stimmt größtenteils noch nicht. Ich glaube auch, dass die Menschen in Europa noch nicht politisch darauf vorbereitet sind, was eine europäische Gesamtwirtschaft heißt. Das ist leider wahr. Das wird man nachholen müssen. Man wird es lernen an der Realität. Es gibt Alternativen, aber diese Alternativen sind nicht besonders schön. Vielen Dank.